HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. Der Brexit ist vollzogen, zumindest der erste Schritt. Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Formell. Faktisch hat sich aber noch gar nicht so viel verändert. Und das wird wohl auch mindestens bis zum 31. Dezember so bleiben. Die Briten bleiben für eine Übergangszeit in der Zollunion und im Binnenmarkt. Trotzdem betrifft der Brexit viele Unternehmen auch in Hessen schon jetzt. Und was dann noch auf die Wirtschaft alles zukommt, ist vor allem eines: unsicher. Die Europahymne, gespielt auf einem Dudelsack vor dem EU-Parlament in dieser Woche. Es waren für viele Europaabgeordnete bewegende Momente. Ihre Aufgabe? Dem Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zustimmen. Danach kam es im EU-Parlament zu ungekannten Szenen. Hunderte nicht-britische und auch britische Abgeordnete fassen sich an den Händen, singen teils mit Tränen in den Augen Auld Lang Syne, ein britisches Abschiedslied aus dem 18. Jahrhundert. Abschiedsschmerz im EU-Parlament. Ortswechsel. Eine Produktionshalle in Egelsbach zwischen Frankfurt und Darmstadt. Kleine Flaschen werden abgefüllt, Etiketten werden aufgeklebt, Maschinen packen sie in Kartons. Dr. Beckmann Fleckenteufel. Gegen Marmeladenflecken, verschütteten Kaffee, genauso wie Tinte, Gras, Tee oder Rotweinflecken. Rund 240 Mitarbeiter sind am Stammsitz bei Delta Pro Natura, Dr. Kraus und Dr. Beckmann in Egelsbach beschäftigt, sagt Gerhard Kraus, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter bei dem Familienunternehmen.
Ja, wir stehen hier bei uns in der Produktion in Egelsbach, wo wir alle Flüssigprodukte der Marke Dr. Beckmann herstellen, also Waschmaschinenreiniger zum Beispiel und eben wie gesagt alles, was flüssig ist. Alles, was pulverförmig ist, das stellen wir in England, in Bolton, in der Nähe von Manchester her, in einem eigenen Werk. Insgesamt beschäftigen wir in England 70 Mitarbeiter. Das ist aber dann nicht nur die Produktion, sondern auch der Vertrieb. Das ist ebenfalls in der Nähe von Manchester angesiedelt.
Der Brexit ist in einem ersten Schritt jetzt zumindest vollzogen. Großbritannien ist formell aus der EU ausgetreten. Es gibt noch eine Übergangszeit. Das Ganze hat sich aber 3 Jahre hingezogen. Wie war für Sie diese Zeit, diese Situation, gerade mit dem Werk in England, mit Beschäftigten, die dort für Sie arbeiten, mit Produkten, die nicht nur in England verkauft, sondern in ganz Europa wahrscheinlich auch verkauft werden?
Ja, nicht nur in ganz Europa. Das wäre eigentlich noch das geringste Problem, solange es innerhalb der EU ist, sondern in der ganzen Welt. Anfangs hat man natürlich erstmal versucht, sich zu informieren. Es gab jede Menge dieser Angebote, Seminare und sonst was. Man hat sich also den Kopf mit Informationen vollgesogen, nur um dann irgendwann, ich sag mal spätestens nach 6 bis 12 Monaten festzustellen, dass die Anbieter dieser Seminare letztlich auch nicht mehr wussten als wir, weil letztlich man sich doch mit einem sehr beweglichen Ziel befasst hat. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was können wir als Mittelständler wirklich tun? Und da blieb am Ende wirklich nur noch eine Sache, nämlich auf beiden Seiten des Kanals entsprechende Bestände aufzubauen, damit im Falle eines Hard Brexit, der ja mehrfach im Raum stand und dann wieder verschoben wurde, wir halt erstmal zumindest für die ersten Wochen gerüstet sind und genug Waren jeweils auf der richtigen Seite haben.
Das heißt, Sie haben erstmal die Lager gefüllt, damit Sie dann nicht plötzlich nichts mehr ausliefern können, nichts mehr verkaufen können. Was hieß das denn für die Mitarbeiter gerade in England? War da von Anfang an klar, dass es weitergeht oder war selbst das auf der Kippe?
Natürlich ging es erstmal weiter. Im Gegenteil, für die Mitarbeiter hieß das erstmal auch mehr Arbeit, denn diese Bestände mussten ja produziert werden. Das Problem ist eher langfristiger Natur. Man kann sagen, die Leute, die heute dort in England bereits arbeiten, und wir haben jede Menge Mitarbeiter, die aus der Rest-EU kommen, die sind zumindest fürs erste Mal auf der sicheren Seite. Was für uns nicht klar ist, wie für alle anderen Unternehmen ist, wie geht es weiter? Das heißt, wie werden denn künftig im Vereinigten Königreich die Bestimmungen für den Zuzug von Arbeitnehmern geregelt? Werden wir entsprechend noch genug Leute finden dafür? Das sind Sachen, das wissen wir heute einfach nicht. Aber es ist eben eine Unsicherheit und Unsicherheit ist immer das Letzte, was man als Unternehmen gebrauchen kann.
Jetzt haben wir Diese Übergangsfrist bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. Sie sagen, Sie arbeiten jetzt weiter. Sie hatten sich vorbereitet darauf, dass es vielleicht erstmal mit einem harten Brexit nicht unbedingt so nahtlos weitergeht. Wie ist denn jetzt die Situation? Sind Sie sicher, dass es auch nach dem 31. Dezember weitergeht? Oder geht das Spiel einfach weiter?
An der Stelle hat sich letztlich nichts geändert. Sicher ist im Zusammenhang mit Brexit leider nach wie vor noch gar nichts. Jetzt ist erstmal für 11 Monate oder zumindest bis Mitte diesen Jahres vermutlich relative Ruhe. Dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass die 11 Monate für die Verhandlungen eines umfassenden Handelsabkommens etwas knapp bemessen sind. Und da sich zumindest Stand heute die Briten ja selber per Gesetz verboten haben, die Übergangsfrist zu verlängern, befürchte ich, dass einfach Mitte des Jahres das gleiche Spiel wieder von vorne losgeht. Man wird nicht wissen, wird der Vertrag rechtzeitig fertig? Gibt es dann am Ende doch einen Hard Brexit? Also insofern werden wir die Bestände vielleicht ein bisschen runterfahren, aber auf keinen Fall auflösen, wahrscheinlich Mitte des Jahres dann wieder hochfahren und in der gleichen Situation befinden, wie schon mehrfach in den letzten Jahren.
Das heißt, Sie haben ja auch eine gewisse Erfahrung mit diesem Hin und Her. Macht Sie das so ein bisschen entspannter und lockerer mittlerweile?
Ja, man legt sich da eine gewisse Entspanntheit zu im Sinne von, ich kann ja eh nichts machen, sondern es gibt eben außer der Tatsache, dass wir Bestände aufbauen können, um einfach sicher zu gehen. Und da haben wir den Vorteil, dass unsere Produkte nicht verderblich sind. Wir können das. Relativ wenig, das wir tun können. Und ansonsten müssen wir einfach sehen, dass wir unser Geschäft so weit wie möglich weiter betreiben.
Sagt Gerhard Kraus, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter bei Delta Pro Natura in Egelsbach. Großbritannien ist für das Familienunternehmen nach Deutschland immerhin der zweitwichtigste Markt.
Dr. Beckmann's Stain Devils. Not one for all, but one for every stain. Trust the stain specialist.
Viele Unternehmen haben in den letzten gut 3 Jahren überlegt, wie sie mit dem Brexit umgehen. Nach Angaben der hessischen Landesregierung haben sich rund 100 Unternehmen wegen des Brexits in Hessen angesiedelt. Besonders wichtig dabei natürlich der Finanzplatz Frankfurt. Einfach weil Banken, die auch in Zukunft Geschäfte in der EU machen wollen, hier eine Banklizenz brauchen. Es reicht nicht mehr, eine in Großbritannien oder London zu haben. Es sind aber eben nicht nur Unternehmen aus der Finanzbranche gekommen, sagt der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wir sind natürlich in Sachen Stärkung des Finanzplatzes in den letzten Jahren vorangekommen. Es gibt 31 ganz konkrete gestellte Lizenzanträge bei der BaFin. Das bedeutet, dass es etliche Institute gibt, die in Frankfurt entweder zusätzliches Geschäft aufbauen oder sich ganz neu hier angesiedelt haben, teilweise auch umgesiedelt sind. Und dann gibt es noch welche, ich sag mal so, aus verwandten Branchen. Das ist ungefähr noch mal so viel. Das ist dann, ich sag mal, Rechts- und Unternehmensberatung, Personalrekrutierung und so weiter. Und dann gibt es sozusagen das letzte Drittel, das geht dann so quer durch. Das ist Transport, Chemie, Pharma, Life Science und so weiter. Also kann man sagen, ein Drittel engerer Bankenbereich, ein Drittel Dienstleistung, die oft was mit den Finanzen zu tun haben, und das andere Drittel sind dann andere Firmen, die quer durch die unterschiedlichen Bereiche gehen.
Besonders wichtig ist aber eben die Finanzbranche in London und in Frankfurt. Rund 1500 Mitarbeiter aus dieser Branche sind bislang von London nach Frankfurt gewechselt. Je nachdem, wie die Geschäfte laufen, können es auch noch mehr werden. Bislang waren die Verknüpfungen zwischen Frankfurt und London sehr eng. Großbritannien war sogar in der Europäischen Zentralbank, obwohl sie nie den Euro hatten, immer mit Pfund bezahlt haben. Für die Bankenaufseher ist die jetzige Situation aber durchaus heikel, sagt Joachim Würmeling aus dem Vorstand der Bundesbank und da eben genau für die Bankenaufsicht zuständig.
Ich bedauere natürlich, dass dieser Schritt jetzt endgültig wird durch den Austritt. Auf der anderen Seite war es gut, dass wir 3 Jahre Vorbereitung hatten bis zu diesem Datum und noch bis Ende des Jahres eine Übergangszeit haben. Dann war es auch der Bankaufsicht möglich, die Anforderungen durchzusetzen, die wir haben gegenüber den Instituten aus London, die hier tätig sind, und auch die Möglichkeit hatten, Lizenzen zu erteilen, sodass wir jetzt doch recht zuversichtlich sind, dass diese Veränderung ohne großes Rumpeln abgehen kann. Britische Banken mussten hier eine neue Banklizenz beantragen Und wir haben nicht nur verlangt, dass sie diese Erlaubnis beantragen, sondern auch, dass sie hier eine volle Bank aufbauen mit allen Funktionen, Risikomanagement, Kreditprüfung, Handelsdesk und so weiter und so weiter. Wir wollten nicht akzeptieren, dass hier nur Briefkastenfirmen installiert werden, weil wir natürlich als Aufseher auch den vollen Zugriff auf die Bankgeschäfte haben wollen, die sie hier betreiben.
Nicht nur Briefkastenfirmen. Ist das tatsächlich so? Sind hier alle Banken tatsächlich als Bank jetzt angesiedelt? Oder sagen Sie, es gibt auch noch ein paar, die erst einen Briefkasten haben und noch nicht mehr? Da muss noch was kommen in dieser Übergangszeit bis Ende des Jahres.
Wir haben schon verlangt, dass alle Infrastrukturen hier vor Ort vorhanden sind, bevor die Banklizenz erteilt wird. Davon haben wir auch keine Ausnahme zugelassen, weder wir noch unsere Kollegen in Paris oder in Dublin. Und deswegen war es schon eine große Investition für diese Banken, hier ihre volle Operabilität herzustellen. Klar ist allerdings, dass zum Ende der Übergangszeit Portfolien in Billionenhöhe von London auf den Kontinent verlagert werden müssen.
Jetzt gibt es diese Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020. In vielen anderen Branchen heißt es, das reicht gar nicht aus, um entsprechende Abkommen, Handelsabkommen zu vereinbaren. Hier für den Banksektor, reicht das aus bis Ende des Jahres? Oder sagen Sie, am besten wäre da auch noch mal eine Verlängerung?
Hier haben wir eine etwas kuriose Situation. Und die besteht darin, dass die britische Regierung überhaupt nicht verlangt, dass in großem Umfang eine liberale Freihandelsordnung für den Finanzbereich vereinbart wird. Von daher ist dort ehrlich gesagt auch nicht sehr viel zu verhandeln. Und von daher glaube ich, um nicht viel zu verhandeln, reicht die Zeit aus.
Nicht viel zu verhandeln ist eine schöne Formulierung. Was muss denn da noch geklärt werden? Oder sind es wirklich tatsächlich operative Dinge für die einzelnen Banken, die noch umgesetzt werden müssen?
Freihandelsabkommen beziehen sich in erster Linie auf Güter und nicht auf Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen gilt immer die Regel, dass ein Dienstleister die Regeln des Landes alle einhalten muss, in der er tätig ist. Und davon wird es, nach dem, was ich bisher absehe, auch keine Ausnahme in einem EU-britischen Freihandelsabkommen geben.
Jetzt ist es ja so, dass es natürlich die Europäische Union auf dem Kontinent inklusive Republik Irland gibt und davon getrennt jetzt dann Großbritannien und den Finanzplatz London. Bis jetzt hat die Aufsicht ja auch London, auch Großbritannien mit kontrolliert. Könnte es sein, dass das so gesehen eine aufsichtsfreie oder eine Aufsichtsoase aus Sicht der Europäischen Union wird?
In der Tat gibt es erste Anzeichen, dass von den europäischen Aufsichtsstandards in London abgewichen werden soll. Das sehen wir mit großer Sorge, weil nach wie vor in großem Umfang Finanzgeschäfte auch vom Kontinent aus in London stattfinden. Mein Appell ist hier, haltet euch an die internationalen und auch an die europäischen Aufsichtsstandards und lasst hier kein Race to the Bottom zu, denn das würde fast zwangsläufig wieder die Risiken für die Finanzstabilität erhöhen.
Und aus Sicht der Bankenaufseher in der EU, ist es problematisch, wenn Geldströme nach Großbritannien fließen, wenn Geld, das sind ja teilweise große Summen, zu außereuropäischen, außer EU-Banken, also nach London fließen?
Bisher war das überhaupt kein Problem, weil dort die gleichen Standards galten wie in der Europäischen Union. So ist es zum Beispiel so, dass Absicherungsgeschäfte zu etwa 80% in London abgeschlossen werden. Die unterlegen jetzt nicht mehr den europäischen Standards. Und das ist für die Aufseher eine sehr unbefriedigende Situation, weil es wandert kontinentales Geld nach London und dasselbe Geld wird dann wieder an kontinentale Kreditnehmer verliehen. Und diese Finanzströme entziehen sich völlig dem aufsichtlichen Zugriff. Und deswegen können wir die Finanzstabilität nicht mehr in vollem Umfang aus eigener Kraft garantieren.
Weil einfach andere Standards gelten für Banken, andere Eigenkapitalquoten, andere Sicherheiten, die hinterlegt werden müssen?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann niemand sagen, wie sich das Aufsichtsrecht dort entwickelt. Aber der Zugriff des Aufsehers und des Gesetzgebers reicht nicht mehr über den Kanal.
Sagt Joachim Würmeling aus dem Bundesbankvorstand. In der großen Finanz- und Wirtschaftskrise Nach der Lehman-Pleite in den Jahren 2008, 2009 und 2010 hatte sich gezeigt, dass auch viele Menschen hier Geld auf der anderen Seite des Kanals angelegt hatten. Deshalb habe ich Joachim Würmeling gefragt, ob jetzt nach dem Brexit Privatanleger genau hinschauen müssen, wo sie ihr Geld angelegt haben, beispielsweise bei britischen Banken.
Ich denke mal, dass Banken, die solche Einlagen haben, die Kunden aufgefordert haben, dass diese Konten auf die neuen Niederlassungen auf dem Kontinent zu verlegen. Auf der anderen Seite ist niemand daran gehindert, nach London zu fahren und dort ein Konto zu eröffnen, genauso wie er das in New York oder in Singapur machen kann. Insofern würde ich jetzt für den einzelnen Kunden keinen Handlungsbedarf sehen. Wenn aber die Bank auf ihn zugekommen ist mit der Aufforderung, seine Kontoverbindung auf den Kontinent zu legen, dann sollte dem unbedingt Folge geleistet werden.
Sie haben aber eben gesagt, es dürfe kein Race to the Bottom geben, gerade bei Aufsichtsstandards. Das kann man ja auch so interpretieren, dass man aufpassen muss, dass man keine zu hohen Risiken beispielsweise außerhalb der EU eingeht. Muss sich jeder Anleger da drüber im Klaren sein, selber genau gucken, wo er sein Geld anlegt, in der EU oder auch außerhalb, und dann gucken, was da für Sicherheitsstandards gelten?
Innerhalb der EU haben wir in der Tat ein sehr anspruchsvolles Aufsichtsregime. Aus diesem Regime scheidet das Vereinigte Königreich aus. Man wird abwarten, ob sie die Regeln abschwächen und bis dort zu einer Art Aufsichtsdumping kommt. Das können wir im Moment noch nicht sagen, weil dazu müsste erstmal der britische Gesetzgeber tätig werden. Aber wir werden das sehr genau beobachten.
Als Privatanleger ist das risikoreicher, wenn ich jetzt in Großbritannien, in London bei einer Bank mein Geld anlege?
Wenn die Briten aus der EU ausgeschieden sind, dann gelten dort nicht mehr die europäischen Aufsichtsstandards. Ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen, wie die sich entwickeln. Aber die Versuchung ist natürlich groß, sie zu lockern. Deswegen sollten Anleger in Großbritannien ein sehr waches Auge haben über die gesetzgeberischen Entwicklungen dort. Denn es könnte sein, dass das Geld dort weniger sicher ist als in der EU.
Sagt Joachim Würmeling aus dem Bundesbankvorstand. Sandra Jakobian stellt Teetassen auf einen kleinen Tisch. In ihrem Laden Britmania in Wiesbaden verkauft sie von englischen Keksen und Bonbons über Orangenmarmelade und Chutneys bis hin zu Tee britische Produkte. Seit 8 Jahren. Der Brexit macht auch sie etwas nervös.
Für uns als kleines Lädchen ist dieser Aufwand zu deklarieren, die Waren, die wir einführen, die Zölle abzuführen und so weiter, ein zu großer Aufwand. Also das würde sich für uns nicht lohnen, wenn jetzt bei den Verhandlungen, die ja hoffentlich anstehen, nicht unkomplizierte Warenverkehr vereinbart wird, wird das für uns tatsächlich ein Problem werden. Das wird alles zu teuer und zu aufwendig. Es lohnt sich für so einen kleinen Laden leider dann nicht mehr so, fürchte ich. Schlimmstenfalls würde das bedeuten, dass wir einfach keine Waren mehr einführen. Es ist ja nicht nur die Zölle. Die Zölle treiben die Preise hoch. Und ich meine, irgendwo muss ja auch das sich noch für die Kunden lohnen. Ja, also auch ich selber kann nicht mit ruhigem Gewissen etwas, was in Großbritannien, was weiß ich, nur die Hälfte kostet, hier dann teuer verkaufen. Also irgendwo gibt es einfach eine Grenze, die man nicht überschreiten möchte. Noch warten wir, was vereinbart wird, welche bilateralen Verträge überhaupt vereinbart werden. Das ist unsere letzte Hoffnung, auf die wir jetzt noch setzen, dass dann noch das alles geschmeidig gemacht wird. Aber so oder so wird es auf jeden Fall komplizierter. Tatsache ist, es wird ja nicht so bleiben. Also es wird definitiv komplizierter werden. Aber wie kompliziert, das wissen wir noch nicht. Und deshalb harren wir der Dinge und warten.
Abwarten und Tee trinken. Sehr viel mehr bleibt großen und kleinen Unternehmen in Hessen auch gar nicht übrig. Denn nach dem Brexit ist vor den endgültigen Entscheidungen, wie dieser Brexit genau aussieht. Und das kann eben noch bis Ende des Jahres oder auch noch länger dauern. Jovana Stojkowski geht zügig durch ihr Büro bei der Industrie- und Handelskammer Darmstadt. Sie ist hier unter anderem für Exporte zuständig. Der Brexit beschäftigt sie von Anfang an. In den letzten Jahren haben hessische Firmen jeweils Waren im Wert von über 4 Milliarden Euro ins Vereinigte Königreich geliefert. Jovana Stojkowski sagt, alleine die hessischen Autobauer und Zulieferer hätten in den ersten 10 Monaten des Jahres 2018 Waren im Wert von über 570 Millionen Euro nach Großbritannien geliefert. Im vergangenen Jahr, von Januar bis Oktober 2019, sei das dann aber schon eingebrochen.
Wir müssen bedenken, im Automobilsektor haben wir ermittelt, dass die hessischen Exporte um gut 35% zurückgegangen sind. Und das wird in Zukunft auch nicht besser, wenn wir bedenken, dass bei einem harten Brexit Zölle auf die Unternehmer in einem zweistelligen Millionenbetrag zukommen können. Laut unseren Schätzungen haben wir ermittelt, dass das durchaus bis zu 80 Millionen sein kann.
Alleine für die hessische Autoindustrie wohlgemerkt. Südhessen sei von den Einbrüchen beim Export, aber auch beim Import besonders stark betroffen, sagt Jovana Stojkowski von der IHK Darmstadt.
Wir müssen überlegen, Großbritannien ist immer noch unser in Hessens 5 wichtigster Handelspartner. Und wir haben ein Drittel der Exporte kommen eben aus der Automobilbranche, aus der Pharmaindustrie und aus der chemischen Industrie. Und gerade diese Branchen sind hier bei uns in der Region sehr stark vertreten und wichtig.
Die IHK Darmstadt setzt, wie auch die Unternehmen, darauf, dass die Übergangszeit jetzt verlängert wird. Ansonsten sei ein Handelsabkommen kaum auszuhandeln. Und ein harter Brexit nach dem 31. Dezember 2020 würde viele Unternehmen nochmal hart treffen, sagt Jovana Stojkowski.
Wenn es 2021 kein Handelsabkommen kommt, was wir sehr, sehr stark fordern, dann würden Zollgrenzen entstehen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Das hat zur Folge, dass dann die üblichen Zollformalitäten greifen, wie mit allen anderen Ländern außerhalb der EU. Das heißt, eine Ausfuhranmeldung. Ursprungsware aus dem Vereinigten Königreich wird nicht mehr als EU-Ware gezählt. Das sind alles Zollformalitäten und bürokratische Mehraufwand, der auf die Unternehmer zukommen kann und wird, wenn eben kein Freihandelsabkommen zustande kommt. Wir wissen, dass die Zeit sehr knapp ist, aber wir appellieren an die Akteure, sowohl auf EU-Seite als auch auf Großbritanniens Seite, dass eben wichtige Faktoren wie jetzt zum Beispiel eben die Zollfreiheit oder ein Verbot von Mengenbeschränkungen ausgehandelt werden, damit eben der Mehraufwand und die hohen Zölle für die Unternehmer abgefedert werden können.
Egal, ob ein Abkommen zustande kommt oder nicht. Jovana Stojkowski von der IHK Darmstadt ist überzeugt, Unternehmen müssen sich weiter vorbereiten.
Wir warten jetzt erstmal ab. Wir raten aber dennoch den Unternehmen, dass sie sich unabhängig eines harten Brexits oder nicht eben ab 2021 auf Zollgrenzen vorbereiten und dann auf die dazukommenden Zollformalitäten.
Die Firma Hubtex in Fulda stellt Gabelstapler her. Und Geschäftsführer Marco Goldbach sagt, die würden natürlich auch in Großbritannien verkauft.
Ja, wir hoffen natürlich, dass die Auswirkungen gar nicht so groß werden, wie alle jetzt befürchten. Fairerweise, England ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt für uns. Wir haben in England eine eigene Niederlassung und wir sind mit unserem Unternehmen ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz stark. Und wir machen schon 70% mit dem Export. Und da wir auch einen Kernmarkt in Europa haben, ist natürlich England als Wirtschaftsnation auch ein ganz wichtiger Markt für uns. Und von daher schauen natürlich jetzt alle so ein Stück weit in die Glaskugel und warten auf die Auswirkungen, die da kommen können.
Allerdings ist Marco Goldbach relativ entspannt. In Großbritannien hat Hubtex eine Niederlassung mit rund 20 Mitarbeitern, erzählt er.
Gebaut werden dort keine Gabelstapler, sondern wir liefern alles hier von uns aus Fulda. Und wir nutzen im Grunde genommen die Vertriebs- und Servicegesellschaft, um dort unsere Geräte zu vertreiben auf dem britischen Markt und auch den Service und die Instandhaltung etc. durchzuführen.
Hans-Joachim Finger, der andere Geschäftsführer von Hubtex in Fulda, sagt, sie hätten sich möglichst gut auf den Brexit vorbereitet, soweit das eben ging. Offene Fragen gäbe es aber noch immer.
Wir haben uns natürlich auch angeschaut, die ganze Lieferkette. Und wir sind jetzt nicht so betroffen, dass wir zeitkritische Teile aus England bekommen. Das ist natürlich für viele auch ein Problem. Da sind schon viele Lager jetzt angemietet worden, um Teile zu puffern, damit niemand leerläuft. Diese Just-in-Time-Lieferungen, die können sich natürlich jetzt verzögern, betrifft uns aber nicht. Unsere Fahrzeuge haben schon etwas längere Lieferzeiten. Da geht es jetzt nicht mit einer Bestellung und dann Just-in-Time der Auslieferung. Von daher, auch da sind wir ziemlich gut aufgestellt und brauchen jetzt nicht extra Lagerflächen in England. England anbieten. Das haben wir uns angeschaut. Genauso haben wir uns angeschaut natürlich die Wechselkursgeschichte mit dem britischen Pfund. Da muss man Vorkehrungen treffen, weil unsere Niederlassung bezahlt uns einen britischen Pfund. Und damit uns nicht Kursverluste entstehen, müssen wir entsprechende Kursabsicherungsmaßnahmen ergreifen. Genauso wird es natürlich Auswirkungen haben auf die Entsendung von Mitarbeitern nach England, zumindest wenn es über längeren Zeitraum geht, mit Arbeitserlaubnis. Da muss man schauen, wie das wird in Zukunft. Eventuell muss ein Arbeitsvisum beantragt werden, aber das weiß heute noch niemand. Genauso hoffen wir natürlich auch, dass ein Freihandelsabkommen noch kommt bis Ende des Jahres. Aber Konkretes kann heutzutage noch keiner einem sagen.
Viele Fragen müssen also noch geklärt werden. Vieles hängt am Ende davon ab, ob ein Handelsabkommen zustande kommt oder nicht. Und trotzdem, Marco Goldbach von Hubtex ist froh, dass das ewige Hin und Her, kommt der Brexit jetzt oder nicht, endlich vorbei ist.
Schön ist, dass es jetzt tatsächlich auch eine Entscheidung gegeben hat. Wir haben jetzt mit vielen Unternehmen, mit denen wir Kontakt haben, die sehen es jetzt erstmal positiv, dass es jetzt weitergeht. Und die Auftragseingänge im Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres zeigen uns auch, dass die Unternehmen jetzt alle wieder bereit sind, auch Investitionen zu tätigen. Weil dieser richtig harte Brexit wohl voraussichtlich nicht kommen wird. Und die Chance wird natürlich sein, dass wir, so wie mit allen anderen Ländern auch, sei es jetzt mit der Schweiz oder auch mit allen anderen amerikanischen oder australischen Unternehmen, da auch gute Geschäfte tätigen können. Also das wird ordentlich ablaufen. Wir sind da sehr, sehr optimistisch.
Zurück nach Egelsbach, wo die Dr. Beckmann Fleckenteufel hergestellt werden. Gerhard Kraus, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter, sieht noch viele Unsicherheiten und Probleme. Für seine Fleckenteufel und Reinigungsmittel sind natürlich auch Chemikalien notwendig, die über Grenzen hinweg transportiert werden müssen, die in der EU, aber auch in Großbritannien zugelassen sein müssen. Klar sei hier noch lange nicht alles.
Nein, auch da gibt es letztlich keine Sicherheit. Früher war es ja so, dass man Produkte in irgendeinem Land der EU registrieren konnte und dann waren sie zumindest theoretisch innerhalb der EU zugelassen. Wir hatten ein solches Verfahren in UK laufen. Es war allerdings damals höchst unklar, ob das bis zu einem möglichen Austrittstermin abgeschlossen war. Also haben wir es dort eingestellt und haben gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Denn wenn die das erst abschließen, nachdem die England ausgetreten ist, dann nutzt uns die Zulassung ja nichts. Also auch hier und mit REACH und Chemikalienverordnung und all diesen Sachen gibt es eine Menge Dinge, die noch nicht wirklich klar sind. Und das sind aber am Ende Sachen, wo ich jetzt einfach mal hoffe, dass es da irgendwo pragmatische Lösungen geben wird. Das ist eben nichts, was tagesaktuell das Problem ist. Wobei, wenn es einer ganz genau nimmt, dann kann es am Ende auch zu einem Stichtag zum Problem werden.
Glauben Sie, dass es am Ende zum großen Knall kommt und dass es die ganz großen Probleme gibt? Oder sagen Sie, alle Seiten müssen doch eigentlich ein Interesse haben, sich irgendwie auf Regeln zu verständigen, dass es Regelungen gibt, mit denen alle hier und in Großbritannien nach dem 31.12.2020 leben können?
Da kann ich leider nur den Konjunktiv verwenden. Alle müssten ein Interesse daran haben und ich würde mal stark hoffen, dass es eine Lösung gibt. Aber da ich am Ende genauso wenig weiß wie alle anderen, beteilige ich mich da jetzt nicht an irgendwelchen Spekulationen. Nein, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber mehr als Hoffnung haben Sie nicht?
Naja, ich habe eine gehörige Portion Hoffnung, denn am Ende werden sich ja auch die Politiker fragen müssen, ob sie es sich jeweils in ihren Ländern leisten wollen, als die Verantwortlichen für ein totales Chaos dazustehen. Das will am Ende, glaube ich, keiner. Aber der Brexit hat gerade gezeigt, dass manchmal einfach letztlich die Sache eine solche Eigendynamik entwickeln, wo dann hinterher nicht mehr hundertprozentig sicher ist, ob wirklich die Politik noch Herr des Verfahrens ist oder ob einfach die Dinge dann auf einer Bahn sind, wo sie sich nicht mehr aufhalten lassen.
Der Brexit, eine schier unendliche Fortsetzungsgeschichte. Und auch nach dem formellen Austritt Großbritanniens zum 1. Februar werden noch weitere Kapitel folgen. Was die für Überraschungen bereithalten, ist völlig offen. Die Sendung HR Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.